Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute mit wirklichen Urgesteinen des Naturschutzes, Ursula und Manfred Braun. Wie sie sich kennenlernten und heute ihren Unruhestand organisieren, wie Manfred Braun den Klimawandel beurteilt und welchen großartigen Preis sie gerade live im Fernsehen entgegennehmen durften. Heute im Hörmal. Ein paar Tage ist es her, dass Ursula und Manfred Braun aus Nassau den Ehrensachepreis des SWR erhalten haben. Sonntagabend live im Südwestdeutschen Rundfunk. Und das völlig zu Recht. Ihr ganzes Leben, so kann man es sagen, haben sie der Natur und dem Naturschutz gewidmet, sind ehrenamtlich für die Natur und die Umwelt aktiv und wurden deshalb vom SWR als Urgesteine des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz bezeichnet. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, liebe Brauns.
Dankeschön. Danke. Ja.
Den Preis, den wollen wir zum Anlass nehmen, eine kleine Rückschau zu halten über Ihr Wirken, das ja weit über die Grenzen des Nassauer Landes hinausgeht, und Sie und Ihre Beweggründe ein bisschen besser kennenzulernen. Aber erst einmal die Eingangsfrage: Wie war es denn am Sonntagabend live im SWR?
Ja, gut. Erstmal war ich überrascht von dem sehr gut organisierten Medienbereich. Ja, also Südwestfunk hat das sehr gut gemacht. Mhm. Ich war sehr überrascht von der Vielzahl von Leuten bei gutem Wetter, die da waren. Das waren einige tausend Leute, die sich da die ehrenamtlichen Aktivitäten angeguckt haben. Nicht nur die Preise, sondern es wurden ja auch viele Projekte vorgestellt. Mhm. Und was mich auch sehr erstaunt hat, der jetzt Alzey nicht kannte, so vielleicht als Industriestadt in Rheinhessen gelegen, mit einer ganz tollen Altstadt, die auch noch richtig floriert. Also das war toll. Mhm. Die Politik hat Anteil genommen an der Veranstaltung, was auch für die Ehrenamtlichen vielleicht eine wichtige Unterstützung war. Ja, also alle Parteien, wichtigen Leute, die in Rheinland-Pfalz was zu sagen haben, waren vor Ort. Das fand ich also auch gut.
Mhm. Frau Braun, wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, ich fand es auch toll, dass unheimlich viele Ehrenamtliche da ihre Projekte vorgestellt haben, in kleinen Zelten auf die ganze Innenstadt verteilt. Und auch sehr viele Leute da waren, die sich das auch angesehen haben. Mhm. Und denke mal, dass ehrenamtliche Arbeit auch in vielen Bereichen eine wichtige Sache ist bei
Absolut.
Uns.
Absolut, ja.
Und was dann die Veranstaltung selbst angeht, gut, da ist man dann halt auch ein bisschen nervös und gespannt, wie das dann so abläuft und was man für Fragen gestellt bekommt, ob einem das dann gleich einfällt, was man sagen will. Und
ja.
Wenn man so auf einer großen Bühne sitzt und das dann live im Fernsehen, das war halt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe.
Ja, das glaube ich. Dann ist es hier auf jeden Fall heute etwas entspannter für Sie. Sie als Paar haben ja Ihr ganzes Leben, so kann man sagen, wirklich für den Naturschutz gelebt und im Einklang mit der Natur gelebt. Darf ich fragen, wie haben Sie beide sich denn eigentlich kennengelernt und spielte die Natur damals auch schon eine Rolle in Ihrem Kennenlernen quasi?
Kennengelernt haben wir uns an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule damals in Koblenz, wo wir beide Biologie für Lehramt studiert haben.
Ja.
Und dann halt in irgendwelchen Vorlesungen oder Seminaren gemeinsam waren und auf einer Fahrt in die Alpen, wo es um Botanik ging und wir dann in der kleineren Gruppe dann auch ein bisschen länger zusammen waren und uns dann so ein bisschen besser kennenlernten.
Ja. Also spielte die Natur tatsächlich eine Rolle
ja.
für ihr Kennenlernen.
Und er wusste halt immer sehr viel Bescheid schon damals. Und das war dann schon spannend, dann da mitzukommen.
Ja, Herr Braun, ich glaube, Ihr Interesse für die Natur und die Umwelt hat noch ein bisschen früher begonnen. Sie hatten eben im Vorgespräch schon ein kleines Büchlein gezeigt mit handschriftlichen Notizen. Und dazu erzählt, dass Sie das im Alter von 16 Jahren oder 17 oder 18 schon angefangen haben. Wann begann das bei Ihnen und was haben Sie da aufgezeichnet?
Also es ist so, dass ich verwunderlicherweise im Nachgang sehr strukturiert angefangen habe, Vögel zu beobachten und so mein Naturschutzleben auch festgehalten habe, schriftlich. Das fing an im Oktober 68. Und von jeder Exkursion und natürlich das, was man beobachtet hat, steht dann immer. Und wenn man jetzt noch zurückgeht, da war ich also 16 und seitdem ist das also, füllt das einen ganzen Schrank voll. Habe es auch nicht weggeworfen, weil es immer interessant ist, was damals so war und was heute nicht mehr ist oder neu ist. Mhm. Die Ursprünge liegen vielleicht in Wanderungen mit meinem Vater, der mich mitgenommen hat, da war ich vielleicht 3, 4, auch am Burgberg in Nassau, da gab es einen großen Krähenschlafplatz mit damals so 3.000, 4.000 Krähen, die da abends kamen. Und diese vielen Vögel, die haben mich dann wohl total fasziniert, ne? Dass die dann in Mengen auftreten und da kamen und wieder weggeflogen sind, Mordsgeschrei gemacht haben. Das mögen so die Ursprünge sein. Wir hatten dann Hühner, das ist auch vielleicht noch ein Thema, wo man dann mit Tieren in Kontakt kam. Und dann hatte ich einen guten Freund, der leider verstorben ist, der Joachim Lange, der auch Förster geworden ist. Und wir beide sind dann halt eben losmarschiert. Und wenn ich dieses Büchlein jetzt hier so durchblättere, dann frage ich mich, wo habe ich dann wann Schule gemacht? Ja? hier ist bald fast jeden Tag im Herbst eine Exkursion skizziert. Und zum Teil auch mit Wanderungen über Kilometer, Hang hoch, Hang runter, mit Vogelfütterung und Wasser für Vogeltränken, die wir im Wald hatten. Und das war also damals unser Leben, unser beider Leben. Der Joachim Lange war praktisch mehr begabt als ich. Ich habe dann halt eben hier die Skizzen dann gemacht und aufgeschrieben. Und das also durchgehalten bis heute. Und auch nur so ist jetzt in einem ja fortgeschrittenen Alter es möglich, so viel noch zu machen, wenn man eine klare Struktur hat. Ne? Also ich führe einen Terminkalender wie zu dienstlicher Zeit und weiß genau, wann wo was ist und welche Exkursion wann ist und wie man die vorbereiten muss und so weiter.
Yeah.
Also das habe ich beibehalten. Heute gibt man die Daten in den Computer ein, in das Portal Ornitho und die restlichen Daten in andere Portale, also Heuschrecken, Libellen, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse und was so halt eben ist.
Also das, was Sie früher in Notizbücher notiert haben, das geht heute online. Sie hatten eben schon gesagt, um welche Datenmenge es sich da inzwischen handelt. Wie viele Datensätze sind denn da vorhanden von den Browns im Internet?
Also ich pflege das ja und gebe die Daten ein. Das ist eine Arbeit, wie der eine Abend ist, was wir auch machen. Geht man dann irgendwann an den Computer und gibt dann die Daten vom Tag ein. Die schreibe ich auf irgendwelche Notizblätter oder in Diktiergeräte für unterwegs und gebe sie abends ein, aber auch immer jeden Abend. Und das dürften jetzt so in den letzten, ich mache das sicher 15 Jahre jetzt über Computer, so 20.000, 200.000 Daten dürften da drin sein.
200.000 Daten?
So geschätzt mal, ja.
Wahnsinn.
Die dann jetzt von der Region sind. Wir sind ja nun liebende Rheinland-Pfälzer. Aber das muss nicht nur der Raum Nassau sein, das ist der Hohe Westerwald, die Eifel, das ist der Hunsrück Nationalpark, haben wir viel beobachtet. Und jedes Puzzle-Beobachtungsteil ist dann für das Gesamtbild ein Teil. Denn es gibt ja nun noch mehr Ornithologen, die das vielleicht nicht so akribisch machen, aber auch Daten eingeben, auch hier in der Region, was auch gut ist und wichtig ist. Und so können wir uns ein Bild machen über Verbreitung von bestimmten Vogelarten oder Rückgänge oder Zunahmen und sowas halt eben.
Sie haben eben schon gesagt, Ihr Alltag ist sehr getaktet, damit das auch alles funktioniert. Aber es ist ja auch Ihr gemeinsamer Alltag, der sehr durch Ihr Naturinteresse geprägt ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch eigentlich auf alles auswirkt. Die gesamte Freizeitgestaltung, Urlaube. Also wie kann ich mir so einen Alltag im Zeichen des Naturschutzes der Natur vorstellen bei Ihnen beiden?
Ja, wir machen halt ziemlich alles zusammen. Manchmal ist natürlich, wenn einer kocht, dann hat er andere Zeit dafür, im Garten was zu machen, wo wir unser Obst und Gemüse auch selbst ziehen, wo auch Arbeit immer wieder anfällt, wo wir auch Hühner halten. Und ansonsten, wenn wir unterwegs sind, dann gucken wir halt beide. Der eine sieht vielleicht was schneller, dann sieht der andere was anderes dafür. Und so ergänzen wir uns dann gegenseitig. bei Exkursionen ergänzen wir uns auch. Es kann immer nur einer sprechen. Das ist dann in der Regel mein Mann, weil er die lautere Stimme auch hat. Und es sind aber immer wieder Fragen von, wenn wir es mit Kindern machen, von Eltern oder anderen Begleitpersonen. Und dann stehe ich dann halt auch zur Verfügung und kann das dann ergänzen. Oder wenn jemand weiter hinten ist und etwas nicht gehört hat, dann kann ich das dann auch nochmal erklären. Oder wenn irgendwas anzureichen ist oder Tiere gesucht werden müssen, so ergänzen wir uns dann dabei.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie fahren mit dem Auto irgendwie von Nassau nach Koblenz, ist es da für Sie eigentlich möglich, nicht irgendwas in der Natur zu entdecken oder vielleicht irgendwas zu notieren? Ich kann mir vorstellen, dass Sie eine ganz andere Perspektive wahrscheinlich auf die Natur haben, als ich das jetzt vielleicht habe.
Es ist so, dass wir ein Diktiergerät im Auto haben, das wir eingeschränkt nutzen aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Ja, also ich möchte da nicht so als Handyhalter dann das Diktiergerät haben. In Ausnahmefällen nutzen wir das, fahren oft nebenhin. Dann steht dann da oder kommt ins Diktiergerät zwei Ringeltauben, ein Rotmilan bei Schweighausen. Dann, wenn wir nach Koblenz fahren, ist dann bei Bächeln eine Bachstelze, die eingegeben wird. Zum Teil gibt meine Frau das auch ins Smartphone ein, direkt ein in das Portal. Auch während der Fahrt, das geht als Beifahrer.
Ja.
Und wir haben natürlich dann schon, wenn wir in Koblenz ankommen, schon 20 Vögel eingegeben.
Wahnsinn.
Das ist dann so Vogelarten eingegeben. Das gilt natürlich jetzt für die, die man aus dem Auto raus sieht. Das gilt nicht für den Zaunkönig, der 10 Gramm wiegt und irgendwo im Buschwerk ist. Den sehen wir dann nicht.
Klar, mehr. Ja.
Aber es kann natürlich sein, dass wir irgendwo aussteigen, uns was angucken und dann kommt halt eben wieder was dazu. Ne? Das ist dann so. Ein Teil wird über das Smartphone direkt eingegeben, das macht meine Frau. Und das, was ich diktiere oder mir auf den Zettel schreibe, gebe ich abends dann ein. Aber die Sichtweise ist bei uns da schon sehr extrem. Wir sind schon Masseneingeber in Rheinland-Pfalz. Und das gilt natürlich dann für spezielle Programme. Wenn wir jetzt anfangen im September Wasservogelzählungen zu machen, das geht dann die Monate durch bis April nächsten Jahres, dann haben wir die Wasservögel im Fokus, die dann aufgeschrieben werden von meiner Frau, die werden dann in andere Portale eingegeben und alles, was dann unterwegs ist, sind wir ja zu Fuß unterwegs, das geben wir dann noch ins Diktiergerät ein. Also der Blick ist dann schon auf die Vogelwelt gerichtet, aber auch das, was links und rechts ist. Sie hat ja auch von Pflanzen gesprochen, die wir auch uns notieren, wenn da was Interessantes ist. Oder halt eben Heuschrecken, wobei man das dann meistens sehr speziell macht. Dann geht man irgendwo hin.
Während der Fahrt vermutlich eher nicht.
Das geht dann mit Heuschrecken zum Beispiel nicht. Das ist völlig klar.
Ja. Besonders witzig fand ich ja, ich habe es eben schon mal gesagt, dass Sie mir zur Vorbereitung auf unser Gespräch so eine klitzekleine Auflistung gemacht haben mit Ihren aktuellen Aktivitäten und Projekten. Und diese Auflistung begann mit dem Titel Ruhestand seit Frühjahr, Sommer 2015. Und eigentlich ging es ja da nochmal so richtig los. Ich würde eher sagen, es ist ein Unruhestand, in dem Sie sich seit 10 Jahren befinden. Bevor wir aber dazu kommen, welche beruflichen Stationen haben Sie denn durchlaufen? Können Sie das kurz für uns skizzieren?
Ich fange mal an. Ich habe die Volksschule durchlaufen bis zur 4. Klasse, dann die Realschule in Nassau durchlaufen, bin dann aufs Gymnasium nach Koblenz gegangen, Eichendorf-Gymnasium, Abitur gemacht. Und habe dann Pädagogik studiert auf Lehramt mit den Fächern Geografie und Biologie. Und dabei mal auch meine Frau kennengelernt, das war eben ja schon Thema. Und war dann Lehrer, ich würde mal sagen, der jüngste Lehrer aller Zeiten in Rheinland-Pfalz. Mit 22 Jahren war ich fertig. Das hatte auch was mit Kurzschuljahren damals zu tun, die es da gab. Und mit 22 Jahren war ich Lehrer in der Grundhauptschule ist er auch in Holzappel.
Ja.
Da bin ich auch geblieben bis 92. Und dann war ich 8 Jahre Mitarbeiter, direkter Mitarbeiter des Regierungspräsidenten Gerd Danko bei der Bezirksregierung Koblenz als Stabsstelle und bin dann gewechselt nach dem Ende der Bezirksregierung in die obere Naturschutzbehörde bei der SGD Nord und war dann Naturschutzreferent und habe da Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Artenschutz und solche Sachen. Mhm. Und das war dann vor 10 Jahren ist das beendet worden mit dem Vorruhestand und dem Ruhestand, den wir 2 Jahre vorverlegt haben, weil wie man ja auch an den ganzen Projekten sieht, wir den Kopf voll haben mit Möglichkeiten, was wir alles noch gerne machen wollen. Auch für die Natur und dann als Pensionär hatte. Mm. Also so kann ich das jetzt von mir aus sagen.
Ja, Frau Braun.
Ich bin ein Jahr später in die Schule gekommen, obwohl ich nur ein halbes Jahr jünger bin als er. Aber das war dann mit der Einschulungstermin, war dann dadurch ein anderer. War 4 Jahre in Niederland dann in der Volksschule und bin dann nach Koblenz ins Hilla-Gymnasium gegangen und habe da auch das Abitur gemacht. Und anschließend bin ich dann, habe ich dann auch Biologie und damals noch Chemie studiert in Koblenz für Lehramt und war dann 23 Jahre, wie ich an die Schule gekommen bin, und zwar auch in Holzappel.
Ach ja, wie schön.
Ja, von daher konnten wir dann auch wieder alles gemeinsam machen. Mm. Und war dann aber bis 1994 dort, habe aber ab 1992 schon nebenamtlich für den Naturpark Nassau gearbeitet und 1994 dann hauptamtlich bis 2015. Habe dann auch wieder ein halbes Jahr nach ihm aufgehört und habe dann auch meine Pension angetreten.
Ja.
Und seit der Zeit machen wir wieder alles gemeinsam.
Ja, wie wunderschön. Jetzt sind Sie seit 10 Jahren im Ruhestand, offiziell. Und die Liste an Projekten, die ist lang. Können Sie uns einen klitzekleinen Überblick geben?
Klitzekleinen Überblick. Es gibt die Sparte, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Pädagogik, das sind Exkursionen, die wir weiterhin machen, ob Fledermäuse, Bachtiere, Vogelexkursionen unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Zielsetzung. Dann haben wir, sind wir tätig an der Uni in Koblenz und machen dort auch Exkursionen und haben Seminare gemacht und haben dort auch verschiedene Untersuchungsprojekte gemacht mit Studentinnen und Studenten. Tümpel im Hunsrück untersucht über ein ganzes Semester lang, auch sehr aufwendig. Und das ist die Sparte, ich sage jetzt mal, in Pädagogik. Das führt dann auch oder führte dann auch zum Altenheim in Nassau, wo wir mehrere Vorträge gemacht haben, haben uns um ein Hochbeet gekümmert, Bepflanzung mit den älteren Leuten zusammen und sind dann auch gelandet bei der Landesblindenschule in Neuwied, wo man jetzt sagt, naja gut, das ist mit Exkursion dann nicht machbar, aber es ist doch machbar. Wir haben dort mehrere Veranstaltungen gemacht, zum Teil auch hier im Nassauer Raum, da ging es um Fledermäuse. Wie kann man jetzt, wenn man nicht sehen kann, Fledermäuse mitkriegen? Man kann sie mitkriegen über einen sogenannten Detektor, der die Töne umwandelt, dass man sie hört. Was schon ein Ereignis ist für die Kinder und Jugendlichen dieser Schule. Wir haben dann eine, würde ich mal sagen, im Nachhinein spektakuläre Waldkauz-Exkursion gemacht, auch hier bei Nassau, wo wir dann den Waldkauz angelockt haben. Das war natürlich zu hören, aber es war dann auch so, dass dann einer kam, der dann auch zu hören war. Und es war noch ein Weibchen dabei, das ganz anders ruft. Und die kamen dann auch näher, was also die Blinden, die ja viel besser hören als wir, dann mitbekommen haben. Wir hatten dann Uhu dabei als Präparat, den jeder mal streicheln konnte. Wir sind dann auch an der Blindenschule gewesen und haben dort eine Veranstaltung gemacht, da ging es um Tierstimmen. Wir haben Präparate zum Stimmen gebracht, die auch dann, ich sag mal, betätschelt werden konnten mit wahnsinnigen Rufen dann, die dann alles Eindruck gemacht haben, haben dann eine Vogelexkursion gemacht haben, die nur auf Stimmen bezogen war, wo also ein Mädel ziemlich behindert dann auch mitgekriegt habe, dass es Zipzalbe gibt, die rufen, dass die Mönchsgrasmücke anders ruft. Also ganz einfaches Niveau.
Und auch die Amsel.
Die Amsel war da zu hören auf dem Gelände, so parkartig strukturiert. Und ein Schüler, der uns besonders am Herzen liegt, der macht auch da im Moment so eine kleine Untersuchung selber mit Fledermäusen. Mhm. Einfach strukturiert, hat einen Detektor geschenkt bekommen und ist dann also abends unterwegs, ab und an, und schreibt das auch auf. Schreibt das in Blindenschrift auf mit einer Schreibmaschine, transferiert das über Word und dann kriegen wir das dann wieder zurück und wollen daraus irgendein Ergebnis basteln. Das wird noch passieren, muss man da mal abwarten. Hat angeleiert die Christine Spitz, die dort arbeitet, kann man ruhig sagen, und die hat uns dahin geführt, dass eine volle Erfüllung, was jetzt die pädagogische Seite anbelangt. Daneben machen wir aber auch jetzt hier im Nassau-Raum oder im Großraum Nassau verschiedene Erfassungen an bestimmten Tierarten, also Spechtmonitoring jetzt schon 5-6 Jahre lang. Im Stadtwald Nassau werden die Spechte im Frühjahr gezählt, zum Teil angelockt, zum Teil nicht angelockt, wird notiert, und vielleicht machen das noch 600 andere in Deutschland. Da kann man dann ja Trends erkennen über die Entwicklung nach unten oder nach oben, also Zu- und Abnahme. Wasservogelzählung im Engerser Feld, Plan Rhein, das ist so ein Thema. Kormoranschlafplätze werden gezählt, Graureiherschlafplätze. Und wir haben dann in diesem Jahr begonnen, ein Naturschutzgebiet im Hunsrück auf die Vogelwelt zu untersuchen, ein großes Gebiet bei Kisselbach, und haben also uns verliebt in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und haben dort auch mit guten Kontakten dahin Vogelerfassungen gemacht, die jetzt kurz vor der Auswertung stehen oder dem Ende der Auswertung, die wir auch publizieren wollen. Da geht es um Waldvogelarten. Daneben kartieren wir Heuschrecken, haben jetzt im Rahmen des Uni-Projektes mit den Tümpeln im Hunsrück haben wir uns in die Libellen wieder eingearbeitet, gucken nach Fledermäusen. Und was so ankommt, das sind so die Sachen. Schreiben schon mal für die Zeitung Artikel, auch hier im Nassauer Raum. Denke, du machst noch Nistkästen, kannst du vielleicht noch was zu sagen?
Ja, aus der Zeit meiner Tätigkeit beim Naturpark Nassau, wo etwa so 500 Fledermauskästen aufgehängt wurden, die wir auch seit 30 Jahren schon kontrollieren zum Teil, bin ich jetzt immer noch ein bisschen beteiligt und mache dann bei den Kontrollen noch mit.
Ja.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checkt. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Diese zahllosen Monitoring-Projekte, die Sie da haben und begleiten, gibt es darin für Sie eine Vogel- oder Tierart, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist, wo Sie sich persönlich vielleicht irgendwie mehr verbunden mit fühlen?
Das sind eine ganze Reihe Vogelarten. Erstmal natürlich Vogelarten, die, also da spielt jetzt der Schwarzstorch hier eine Rolle, der hier ein seltener Brutvogel ist, deren Horste wir schützen wollen mit dem Forst zusammen, die wir dann aber erstmal finden müssen. Also der, das ist ein sehr großer Zeitbedarf. Spechte spielen immer eine Rolle, wegen der Exotik, auch Eulen, die sind halt eben in der Regel nachts aktiv.
Ja.
Da muss man dann nachts raus und muss gucken, wo was ist. Da haben wir zum Beispiel im Kaltbachtal Nassau den Sperlingskauz gefunden, erstmals für den Rhein-Landkreis, wohl auch mit Brutvorkommen. Da haben wir den ganzen Tag mal gesessen in dem Revier und geguckt, wie der da so agiert. Also das sind dann schon so Arten, die einem Spaß machen. Also natürlich als größte Eule spielt eine Rolle, die auch hier ja überall mittlerweile vorkommt, zumindest da, wo der Lebensraum passt.
Ne? Wenn Sie sich die Lehraufträge und die Exkursionen angucken, die Sie machen, was hat Sie dazu motiviert, das nach dem Ruhestand und nach Ihrer jahrelangen Lehrtätigkeit das weiterzumachen, das weiterzuführen? Ist da so ein großer Lehrwille in Ihnen, das auch weiterzugeben, mitzugeben?
Es ist einmal so, dass man eigentlich nur das sieht draußen, was man noch kennt und wo man Gefühl für hat. Und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, dass Kinder auch die Natur wirklich persönlich draußen kennenlernen und auch mal eine Vogelstimme hören, mal auch eine Pflanze anfassen können oder vielleicht sogar mal probieren bei bestimmten Arten, wo das geht. Und dann auch das irgendwann in ihrem Leben vielleicht wiedererkennen und sehen, das war was Schönes und da kann ich mich vielleicht auch für einsetzen. Und ähnlich ist es auch bei den Exkursionen mit Studentinnen, die einmal Lehrerin, Biologielehrerin oder Lehrer werden wollen. Und da ist auch wichtig, dass sie auch die Natur draußen mal kennengelernt haben, nicht nur auswendig irgendwelche Fakten mitbekommen haben, die sie dann genauso wieder weitergeben.
Herr Braun, jetzt haben Sie ja noch nicht genügend zu tun, deshalb sind Sie seit April diesen Jahres, glaube ich, noch Vorsitzender der Maskeik-Stiftung. Vielleicht können Sie da kurz erklären, was ist die Maskeik-Stiftung und was bewirkt sie?
Die Maskeik-Stiftung ist eine Stiftung, die wir schon lange begleiten. Ich würde mal sagen, 30 Jahre lang. Mhm. Der Sitz ist in Molsberg. Molsberg liegt bei Walmeroth, direkt neben der Verbandsgemeinde Walmeroth. Oder ist Teil der Verbandsgemeinde Walmeroth. Will und Lieselott Maskeik haben Flächen zusammengekauft in ihrer Zeit. Frau Dr. Maskeik lebt seit 20 Jahren nicht mehr. Und sie haben dann ihr Vermögen, was sehr üppig war aus Sicht eines Naturschützers, samt Land und Haus einer Stiftung vermacht, wo wir schon seit Jahren mitarbeiten. Ich jetzt im Vorstand und auch beratend als Fachmann und seit kurzem dann als Vorsitzender dieser Stiftung. Wir haben 14 Hektar Land, wir haben zwei Gebäude in Molsberg und wir haben weitere Flächen, die so ein bisschen dezentral sind und haben einen Angestellten, einen fitten Biologen, mit dem wir dann zusammenarbeiten, logischerweise in unterschiedlichsten Projekten, ob im Vorstand vorher oder jetzt als Vorsitzender. Sie können davon ausgehen, dass das etwa einen Tag pro Woche in Anspruch nimmt. Ja, ein Arbeitstag muss man so rechnen,
ja.
Um diverse Dinge abzusprechen. Wir sind also jede Woche im Westerwald und besprechen das. Oder er kommt hierher, das ist die Ausnahmefall, also in der Regel fahren wir dann nach Molsberg und besprechen dann die 10, 20 Punkte, die da anliegen.
Mhm.
Jetzt kann man natürlich fragen, was muss man da besprechen, wenn da jetzt nur so 14 Hektar Land sind. Aber auch da geht es um die Bewirtschaftung von Land. Also das ist zum Beispiel Wiese, Tümpel, Teiche, Wäldchen, Park. Wo immer was anfällt, da fällt ein Baum um, da muss die Bewirtschaftung gemacht werden. Wir haben Obstwiesen, wir haben ein großes Projekt gemacht mit Unterstützung des Umweltministeriums. 1000 Bäume für die Gemarkung Molsberg. Das läuft noch immer weiter, das hört auch nie auf. Die finanzielle Unterstützung ist ausgelaufen, klar. Da haben wir ein Biodiversitätsprojekt mit der Verbandsgemeinde Walmrod gemacht, wo wir auch 20, 30, 40 Projekte schon umgesetzt haben und noch umgesetzt werden mit Ortsgemeinde und haben jetzt ein großes Projekt, da geht es also an die weit über die Million, für die Rettung eines seltenen Schmetterlings im Westerwald. Des violettschillernden Feuerfalters, der da nur noch sein letztes Vorkommen in Rheinland-Pfalz hat. Da geht es um Feuchtgebietsschutz, was jetzt über mehrere Jahre läuft. Und das betreuen wir als Maskak-Stiftung. Da sind Ausschreibungen zu machen, da werden Firmen angestellt, da müssen Maßnahmen umgesetzt werden. Und die gilt es zu besprechen.
Mhm.
Wenn man das von Anfang an so miterlebt hat, also 30 Jahre lang, wir kannten die Frau Dr. Maskak recht gut, und da vieles betreut hat, dann ist einem das auch ans Herz gewachsen, auch wenn es jetzt nicht im Nassauer Raum direkt ist. Und dann engagiert man sich da also gerne. Ja.
Mhm.
Auch mit dem Fachwissen, was macht da immer ein bisschen Reklame für, was aus Erfahrung besteht. Ne? Das ist also eine Sache, die man erlebt, wenn man dann 50, 60 Jahre Naturschutz gemacht hat.
Ja.
In Rheinland-Pfalz hat auch ein Netzwerk, das man gut kennt, die man nutzen kann, anrufen kann, wo man wieder Rückfragen stellen kann und so weiter.
Mhm.
Also das ist schon eine interessante Tätigkeit.
Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben viele Projekte auch mit den Gemeinden dort umgesetzt. Welche Erfahrungen haben Sie denn überhaupt in der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gemacht? Ich denke, das ist ja eng auch mit dem, was Sie tun, verbunden und muss verbunden sein. Sie waren ja, glaube ich, auch im Forst- und Umweltausschuss.
Ich bin hier in Nassau im Forst- und Umweltausschuss,
genau.
Von den Freien Wählern vorgeschlagen, aber jetzt bin ich jetzt an keine Partei angebunden, sondern mache das also übergeordnet. Und es ist also ganz wichtig, das sind natürlich auch Inhalte unserer Exkursionen, dass man die Bürger halt eben, denen die Natur zeigt und denen sagt, hier, die Probleme sind da, die kann man so und so lösen. Und man kann dann den einen oder anderen mitnehmen. Ne? Das geht also, dann fängt an bei Bepflanzung eines Gartens, naturgerecht, wo man Stauden vorschlägt. Das ist mehr so der Job von meiner Frau. Und geht dann bis zu den einzelnen Projekten jetzt in dieser Verbandsgemeinde, wo wir dann da einen Tümpel anlegen, da was freistellen, hier was unter Wasser setzen, da Bäume schneiden, da eine Wildblumenwiese anlegen, da im Kindergarten eine Wildblumenwiese anlegen. Also das ist ganz verschieden und es ist immer ganz wichtig, dass man mit den Gemeinderäten dann dort oben Kontakt aufnimmt und hier auch in Nassau halt eben guckt, dass man Mitstreiter findet in den Kommunen, jetzt hier insbesondere in der Stadt Nassau, wo das aber relativ problemlos läuft. Eingeschränkt, wenn dann viel Bürokratie zukommt, die dann meistens von Verbandsgemeinde oder Kreis kommt. Also Bürokratie ist schon bei uns ausufernd und stoppt dann so manche Sachen oder verkompliziert das dann.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob Politik und Verwaltung überhaupt in der Lage sind, ihr Tempo zu halten und ihre Energie
das
zu
ist,
kompensieren.
Das ist, da könnte man jetzt eine ganze Sendung drüber machen.
Yeah.
Ich bin also ein Pragmatiker und ein Nichtfreund überbordender Bürokratie. Also wir haben hier auch am Haus angebaut und mussten da Richtlinien einhalten, das ist völlig klar. Aber wenn man Wanderwege sperrt oder auch Brücken sperrt, Stege sperrt und kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Oder bis man ein Projekt umgesetzt hat, man ein Drittel des Geldes für irgendwelche Gutachten verwendet, verschleudert, sage ich jetzt mal, dann ist das nicht nachvollziehbar. Mhm. Vielen jungen Leuten fehlt da auch die Erfahrung. Wir können das jetzt kompensieren, indem wir halt eben unsere Erfahrung einbringen. Werden sie angenommen, ist gut. Wenn nicht, da muss man dann auch mal manchmal ein bisschen einen härteren Weg einschlagen, sage ich jetzt mal.
Frustriert Sie das manchmal auch?
Das frustriert mich insbesondere, was Bürokratie anbelangt, wo vieles einfacher geht. Man muss aber die ganze Struktur kennen. Von der Bürokratie leben Juristen, wo ich jetzt kein Feind von bin, aber man muss das einfach so sehen. Und zum Zweiten leben da alle möglichen Büros von, die dann alle möglichen Gutachten machen und sagen, naja gut, der Braun kann viel erzählen, der hat aber nicht den Stempel eines Büros, habe ich auch nicht. Ich kann Büros unterstützen, aber das ist gar nicht so gewollt. Ich meine, da geht es auch um Geld, um Verdienen, das muss man alles im Hintergrund sehen. Und Juristen sind in unserem Staat allgegenwärtig, sage ich jetzt mal. Wenn sie in den Bundestag kommen, dann werden die also so schnell ihre Bürokratie nicht abschaffen, denn das sind ja immer potenzielle Möglichkeiten dann für Klagen. Ne? Und da sehe ich also zwar viel Willensbekundung, aber so unten angekommen ist da noch nichts. Muss man ganz deutlich sagen.
Ja, das glaube ich Ihnen, dass das auch frustrieren kann. Wie schaffen Sie es, Ihre Motivation da so hochzuhalten und es auch zu schaffen, andere zum Mitmachen zu bekommen, das Ehrenamt an sich auch zu stärken, was Ihnen ja auch am Herzen liegt?
Wir haben ja nun auch jetzt auch in der Maskerk-Stiftung viel mit Verwaltungen zu tun. Ja, wir können auch nicht machen, was wir wollen, wenn wir da Projekte umsetzen wollen. Den größten Erfolg hat man, wenn man die Leute aus der Verwaltung mit rausnimmt und sagt, hier, das und das und das wollen wir da und da und da machen. Wie ist es, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Und man muss gute Argumente haben für das Projekt. Da spielt dann Erfahrung mit, Sendungsbewusstsein und Fachwissen. Ja. Und da hat man dann punktuell auch weniger Probleme. Ne? Und man muss dann natürlich auch sagen, man könnte noch mehr machen, wenn es alles einfacher ginge. Das muss man klar so sagen. Also frustrierend ist das schon, aber ich denke mal, die Fahne halten wir da noch immer hoch. Also die wird auch schnell, so schnell nicht gesenkt da, ne? Muss man klar sagen. Ja. Aber es wird auch sicherlich irgendwann Punkte geben, wo man kapituliert. Ja, ich sehe das jetzt im Moment so direkt noch nicht. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt 60 Jahre im Naturschutz tätig ist, hat man ein Netzwerk. Das beginnt bei einer netten Umweltministerin, die sich sehr engagiert für die Natur, muss man so sagen. Geht dann über den Staatssekretär, den wir jetzt bei der Preisverleihung kennengelernt haben, wo man das eine oder andere klären kann, bis zu meiner ehemaligen Behörde, obere Naturschutzbehörde, wo man die Leute zum Teil noch kennt und dann auch ansprechen kann und nutzen kann. Es geht uns allen, der Behörde auch, die alle ängstlich sind, ja gerade jetzt vor diesen juristischen Dingen, ängstlich sind, was umzusetzen. Es geht uns aber immer um die Natur. Das muss man so klar sehen. Mir geht es um die Natur, dem Verwaltungsmensch oder der Verwaltungsfrau, die dafür was zuständig ist, geht es auch um die Natur. Die ist in manchen Dingen halt eben unsicher. Ne? Weil halt eben überbordende Juristerei dann ihr dann da möglicherweise Probleme macht.
Gab es in der Vergangenheit tatsächlich mal ein Projekt, wo Sie, wie Sie es eben gesagt haben, kapitulieren mussten? Wo Sie sagen mussten, okay, so wie wir das gerne gehabt hätten, ging es einfach nicht? Es konnte nicht umgesetzt werden?
Wir haben mal von der Maskerk-Stiftung in Absprache mit der Kreisverwaltung Montabaur unsere Naturschutzbehörde Tümpel angelegt, also für Amphibien, lange kartiert, großen Widerstand gehabt in Teilbereichen durch die Wasserwirtschaft, die sehr fundamentalistisch arbeitet, das sage ich jetzt auch ganz deutlich. Und da sind also von den 30 Tümpeln sind dann 15 übrig geblieben, die wir machen konnten. Und die wir auch jetzt betreuen, auch im Herbst, werden wir da einige Tümpel von ausbaggern. Finanziell ist das gesichert, kein Problem. Werden wir auch einen Tag dabei sein, ja, also wir sind dann den ganzen Tag dann mit dem Baggerunternehmen unterwegs, damit da nichts schief geht. Ja. Und als Fachleute dabei. Aber die anderen 15 nicht entstandenen Tümpel, um die tut es mir dann leid. Und insbesondere tut es mir dann leid, da gibt es auch Argumente seitens der Wasserwirtschaft, Boden soll nicht freigelegt werden, Trinkwasserschutz, das spielt alles eine Rolle. Und dann kam das Fichtensterben auf der Mondaber Höhe, die riesigen Kahlschläge, die da sind, die den Boden völlig freigelegt haben. Ja, das haben nicht wir mit Bagger gemacht, sondern das hat die Natur leider dann gemacht, indem die Fichten immer ausgehalten haben da oben aus Klimaschutzgründen. Ja, und dann denkt man dann, na, hätten wir da noch die Tümpel machen können. Ne? Das wäre kein Schaden gewesen. Also das ist schon ärgerlich dann, muss man so sagen.
Gab es denn ganz im Gegensatz dazu in Ihrer langen Zeit im Naturschutz besonders bewegende Momente, seltene Beobachtungen, persönliche Erfolge, wo Sie sagen, boah, das ist für mich was ganz Besonderes gewesen, was ganz Großes, richtet sich natürlich auch an Sie, Frau Braun, die Frage.
Ja, wie wir den ersten Schwarzstorchhaus gefunden haben, das war schon ein toller Moment.
Hier im Rhein-Lahn-Kreis, den allerersten.
Auch sogar im Bereich der Stadt Nassau.
Wann war das?
Das war genau zu klassifizieren. Das war 2005. Und an von Leichnam, ich erinnere mich daran, weil ein paar Wochen vorher meine Mutter verstorben ist, im hohen Alter, muss man sagen. Und wir dann den Horst da gefunden haben, hatten vermutet, wo der ist. Und der war dann auch über Jahre besetzt, dann ist er dann gewandert. Also das ist ein Höhepunkt. Man muss aber auch sagen, abschalten und trotzdem hellwach zu sein, im Wald zu hocken und der Maus zuzugucken, die dann irgendwo was einträgt in ihr, also sagen wir mal Bucheckern, in ihr Loch, was sie irgendwo hat, wo es dann zum Bau geht, oder gleichzeitig dann den Waldlaubsänger zu hören. Ja. Das sind auch Sachen, die sind jetzt nicht spektakulär, ja, aber es ist auch immer toll, wenn man Zugvogelzählungen macht. Das könnte sein, dass wir das heute Mittag noch machen, wenn es zeitlich hinhaut, wo man dann einen Platz steht und zählt dann die Vögel, die oben drüber fliegen, nach Süden, Südwesten bei uns meistens. Das sind im Moment noch keine spektakulären Kraniche, aber Kleinvögel, Greifvögel, die jetzt schon ziehen. Das machen wir jetzt schon seit über einem Monat.
Schwalben, Moment.
Ganz viele, ja. Hatten wir jetzt hier am Sonntag ein Highlight, auch von diesem Raum hier. 850 Mehlschwalben, die sich hier gesammelt haben. Wir haben sie dann in 10er-Gruppen ausgezählt. Habe ich noch nie so zusammen gesehen. Und die waren alle so unruhig, dass man dann wusste, am nächsten Tag sind es nur noch ein Viertel. Die sind dann auf einer Afrikaner. Also das sind dann Sachen, das muss jetzt nichts ganz Seltenes sein wie ein Schwarzstorch. Das können also Sachen sein, die ganz banal sind. Wir gehen über einen Friedhof in Nassau und gucken nach den Gräbern, gießen die auch, bepflanzen die auch und sehen dann, wie aus einem Busch eine Orchidee rauskommt. Ja, auch das fällt uns dann auf, ne? Beobachten die dann über Wochen. Du weißt doch, was es war. Mir fällt der Name jetzt.
Stendelwurz.
Stendelwurz, genau. Das haben wir ja auch so noch nie gesehen. Die hat sich da selber angepflanzt. Ne? Die hatte keiner dahingesetzt, eine einheimische Art.
Ja.
Noch nie auf dem Friedhof gesehen. Also das sind dann auch Kleinigkeiten. Das muss nichts Spektakuläres sein. Aber Spektakuläres bleibt natürlich auch sitzen. Sucht man natürlich auch nach. Sitzt man stundenlang. Aber vielleicht ziehen auch nur 14 Vögel in 3 Stunden. Vielleicht sind es aber dann auch mal an einem Tag 30.000 in 3 Stunden. Im Oktober zum Beispiel.
Die Natur beobachten kann man eigentlich an jeder Stelle, auch hier aus dem Garten, vom Balkon runter oder aus dem Fenster raus, auch wenn man nicht mal laufen kann. Und man verstößt auch gegen kein Gesetz und braucht keine Verwaltung dafür und hat trotzdem ein schönes Erlebnis.
Ja, kann also eigentlich jeder machen.
Jeder an jeder Stelle.
Perspektive einfach mal verändern und den Blick wirklich auf die kleinen Dinge.
Wenn man jetzt hier hochguckt, ja. Da sieht man einen Milan fliegen, Rotmilan. Ja. Und dazwischen viele kleine Vögel, das sind alles Mehlschwalben, die alle unruhig sind, noch Insekten fangen und noch ein bisschen Gewicht zulegen und dann abmachen nach Afrika. Und wir machen hier von diesem Blick, nennen wir Scheuener Talaue, ja, machen wir jeden Tag eine Liste. Jeden Tag. Das ist der am besten untersuchteste Platz in Rheinland-Pfalz, wenn nicht in Deutschland. Ja. Weil es kommt jeden Tag eine Liste. Manchmal haben wir 23 Arten festgestellt, geben auch dann die Menge an. Ne? Und manchmal haben wir auch nur 5 Arten. Und selten sind wir hier nicht. Ne? Also Urlaub ist bei uns jetzt nicht unbedingt so alltäglich. Ne?
Ja, ich glaube, Sie können das auch ganz schwer alleine lassen hier, oder? Also,
Im Moment ist das halb alleine gelassen, weil Schwager und Schwester sind in der Tat in Urlaub und Nichte auch. Und wir müssen jetzt uns um eine Katze, deren Katze kümmern, um die Hühner. Man kann Hühner nicht irgendwo abgeben.
Ja,
Katze
ja.
auch schwierig. Dann haben wir noch Wachteln, kann man auch nicht abgeben. Und es ist zu gießen und zu ernten und dann auch zu verkochen. Das ist ja das Ziel eines Gartens. Ne? Und das ist schon Arbeit. Ne? Also wir fahren in Urlaub, wenn wir in Urlaub fahren, gegebenenfalls noch mal so im Winter nach Texel, das ist so unsere zweite Heimat.
Mhm.
Aber früher haben wir das viermal im Jahr gemacht, jetzt machen wir es einmal. Und ich habe schon mal geschrieben in so eine Art Memoire, wir haben es nicht geschafft, zu den Galapagos-Inseln zu kommen. Spitzbergen war noch ein Ziel und Namibia mit Giraffen. Das wären so große Ziele gewesen. Könnten wir jetzt auch noch machen.
Ja, absolut.
Da kommt aber jetzt der Klimaschutz dazwischen und wir haben noch nie im Flugzeug gesessen und werden das auch nicht mehr tun, aus den eben genannten Gründen. Und den Urlaub kann man in einer so tollen Landschaft auch verbringen. Das ist immer spannend hier, ne? Muss man so sagen. Also wir sind verliebte Rheinland-Pfälzer und finden auch hier unsere Landschaft wunderschön. Ne? Muss man ja auch so sehen, wenn man rausguckt.
Absolut.
In Duisburg-Wedau sieht es anders aus, ne? Muss man sagen.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein total schönes Schlusswort. Ich habe aber leider noch ein paar Fragen.
Kein Problem, ja.
Flowers don't grow in vases or jars, and neither does she in traffic or cars. With debts to be paid that she owes to herself, with interest for tradings and good states of health. Of places to grow, moments to hear, of everything everyone's expecting from me. Searching for freedom, slowing down time. There's more that I feel deep in my bones, hidden in me. There's reasons I know I've been searching for freedom, searching for mine. There's more that I feel deep in my bones, hidden beneath these reasons for being, searching for freedom, searching for mine. He stopped asking for change in the past, moving forward, asked for changing perspective, and learnt a lot more, and felt his hands raised between his eyes in the sun. The warmth flooding in, so the importance of moments to grow, of places to hear, of everything that I've been expecting from me. I'm searching for freedom, slowing down time. There's more that I feel deep in my bones, hidden in me. There's reasons I know, searching for freedom, searching for mine. There's more that I searching for freedom, in transit to home.
wenn Sie mal in die Zukunft schauen, Frau und Herr Braun. Welche Herausforderungen sehen Sie denn aktuell für den Naturschutz hier in der Region? Was würden Sie da besonders hervorheben? Worauf sollten wir alle auch ein Auge haben?
Ich kann dazu was sagen. Viele haben einen Garten. Und da kann man also sagen, morgen fange ich an und lass mal ein bisschen Gras wachsen und lass das mal so in eine Ecke verwildern. Ich habe das Selbstbewusstsein, den Leuten zu sagen, hier, das mache ich aus den Gründen, weil sich da was ansiedelt, weil da Pflanzen anfliegen, die dann halt eben dort leben können. Mhm. Also das Umfeld, das kann jeder gestalten. Ja. Mhm. Andere Sachen wird es schwieriger, wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt und sieht sich die Kuppe des Hirtenberges an, mit den abgestorbenen Fichten. Gut, Fichten, Borkenkäfer, Klimawandel, zu heiß. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die leider bei uns überall ist. Fichten finden sie im Altersstadium gar nicht mehr. Neben stehen noch ein paar Douglasien, die schaffen das. Eine Baumart, die nicht einheimisch ist, aber noch mit unseren Klimaveränderungen zurechtkommt. Aber immer lückiger wird. Und wenn man dann genau guckt, dann wird es einem schwindelig. Mhm. Das muss ich so sagen. Und für den Wald sehe ich viele Probleme kommen. Hm. Ja, das muss man leider so sagen. Die Esche hat Probleme, die Erle hat Probleme, die Rotbuche hat Probleme, die Eiche hat Probleme. Wenn sie so Becheln, Lahnstein fahren oder gehen oder wandern, dann sind die Eichen alle geschädigt, die auf den Kuppenlagen stehen, wo also Fels drunter ist. Und das hat was mit der Trockenheit zu tun. Und die Trockenheit ist ein Teil des Klimawandels, auch die 36 Grad, die wir dann manchmal haben. Und ich habe selber beobachtet das Wetter sehr genau und messe ja auch Niederschlag. Wir sind dieses Jahr, obwohl wir einen nassen Juli hatten, der uns alle dann irgendwo auch dann über den Ohren stand, haben wir also ein Riesendefizit an Niederschlag, muss man sagen.
Tatsächlich wieder.
Ich habe also jetzt den August zusammengezählt. Das waren hier nasser 35 Milliliter, was da kam. Mhm. Das ist sehr wenig. Der Juli hatte über 105. Mhm. Und wir kommen dann so, wenn das so weitergeht, so raus im Jahr, ich habe das mal hochgerechnet, dann bei etwa 550 Milliliter und bräuchten 750. Mhm. Muss man sich immer klar machen. Es fehlt den Bäumen. So wie unseren Fässern zum Gießen, das ist halt eben das Problem, was wir haben. Und auch da habe ich dann mal geguckt, wie es früher war. Ich habe ja diese Aufzeichnungen, von denen wir schon gesprochen haben, habe mir einfach mal das Jahr 83, 84 rausgeholt und habe geguckt, wie war das Wetter dann da im Sommer. Da gab es auch 34 Grad. Mhm. Ja? Da gab es auch mal 36 Grad. Aber es gab immer wieder Gewitter, trocken, Gewitter, Regen, Schauer. Ja, also das war, dass wir 6 Wochen keinen Niederschlag kriegen, das war damals nicht. Gibt es sicherlich auch, aber so in der Regel hatten wir immer Badewetter im Sommer. Mein Schüler ist mal dann ins Schwimmbad gegangen, wenn es ginge, wenn man nicht irgendwelche Wanderungen zur Vogelbeobachtung gemacht hat. Und es kam aber immer wieder Regen und der war häufiger als bei uns. Ne? Jetzt sieht es auch, hier tröppelt es ein bisschen. Das können Sie heute Abend nicht messen, was da runterkommt.
Weil es einfach zu wenig ist.
Weil es zu wenig ist, ja. Und der Wald sieht schrecklich schlecht aus, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht so sieht. Es sieht ja irgendwo noch immer grün aus, ne? Aber wenn man dann genau hinguckt, in die Kronen guckt der Bäume, dann wird es einem schon übel. Mhm. Das gilt auch für Bäche, das gilt für Quellen, ja, das gilt
für den Rhein
mit seinem Niedrigwasser. Da kommt auch nichts mehr. Da regnet es im Oberrheintal, dann hat er dann hier in Kaup mal plus 60 Zentimeter. Dann ist das Wasser abgeflossen und die ganzen Gletscher, die liefern nichts mehr aus den Alpen. Mhm. Das muss man dann so sehen. Das hat ja früher den Rhein gespeist. Mhm. Da war der im Mai hoch, im Juni war auch hoch, da konnten Schiffe fahren, da haben dann Tiere auch gelebt. Leben jetzt auch noch Tiere im Rhein, aber andere halt eben und unter anderen Bedingungen, das muss man so sehen. Und der Kaltbach in Nassau hat auch wenig Wasser. Und die vielen Quellen, die du mal kartiert hast, das waren eine Unmasse.
Ja? Das waren 74 Quellen, die den Kaltbach gespeist haben.
74 ja. Quellen?
Das sind dann so kleine Flächen, wo das Wasser dann aus der Erde rausgesickert kommt und dann in den Bach rein. Mhm. Müsste man jetzt noch mal testen, das sind schon 25 Jahre etwa her, wo wir das damals gemacht haben, die Kartierung. Es wäre interessant, das nochmal zu wiederholen, ob überhaupt die Quellen noch da sind oder ob da jetzt der Quellbereich eigentlich ein Stück tiefer unten anfängt.
Ja, Sie schütteln schon den Kopf, Herr Braun. Sie
glauben, ja, also ich würde mal sagen, ein Drittel ist nicht mehr da. Da kommt kein Wasser mehr. Wir sehen das ja auch, im Kaltbachtal sind wir öfters unterwegs und sehen dann, dass da nichts mehr sprudelt. Ne? Und wenn es da mal stark Regen gibt, eine Zeit lang gibt, jetzt wie Juli, dann kommt doch die eine oder andere Quelle mal zum Vorschein. Aber ansonsten ist da halt eben nichts mehr.
Das ja, voriges Jahr waren dann plötzlich auch wieder einige Quellen da. Ne?
Wir hatten ein nasses Jahr vors Jahr, ja, was vielen Leuten natürlich nicht gepasst hat. Das verstehe ich auch irgendwo. Das war für unsere Amphibien- und Libellenkartierung im Hunsrück, die wir mit den Studenten gemacht haben, war das segensreich, auch mit guten Amphibienbeständen. Und in diesem Jahr haben wir den einen oder anderen Tümpel gesehen, die waren leer. Da war nichts mit Amphibien und Krabben.
Ist das für Sie eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist?
Beim Klimawandel war ich immer etwas reserviert, muss ich sagen, und habe gesagt, also naja, Gott, ob das nicht ein bisschen übertrieben wird. Mittlerweile sehe ich selbst auch an unserer Gegend, unserem Bundesland, dass das schon problematische Ausmaße annimmt, muss man sagen. Ob wir das nochmal geändert kriegen, gestoppt kriegen, ist sicherlich keine Frage, die sich nur in Rheinland-Pfalz stellt, leider, sondern die stellt sich eigentlich eher in Moskau, in Peking, in Neu-Delhi oder in Washington, ja, wo viel größere Probleme für die Erdatmosphäre produziert werden als jetzt in Deutschland oder, also ich will das jetzt nicht bagatellisieren, oder in Nassau. Aber man muss dann mit Dingen leben, die wir heute uns noch nicht so vorstellen können. Es wird sicherlich immer irgendwo auch bei uns grün sein, aber ich wage mal zu sagen, dass wir Altholzbestände, die dann in 150 Jahren richtig dicke Bäume geben, hier nicht mehr leben werden. Das ist schon dann dramatisch, auch mit Auswirkungen nicht nur auf Fauna und Flora, sondern auch auf Bodensicherheit und die Felsen, die wir ja nun in reichlicher Zahl hier haben, und die Standsicherheit von diesen Dingen und das Umfallen der Totholzbäume, was ich hier in Nassau auch mitbekomme, was also auch die städtischen Bediensteten, Arbeiter belastet, wenn wieder ein Wanderweg zugefallen ist und da wieder ein Baum umgefallen ist und so weiter. Auch das Verkehrssicherungsproblem, das wird sicher gigantische Ausmaßnahmen anführen, die man noch gar nicht so abschätzen kann. Nicht ohne Grund werden Straßen ja, wie man so sieht, leider oder Gott sei Dank ja links und rechts schon von Altholz freigeräumt. Ne?
Ja.
Keiner von uns möchte mit seinem Auto in einen Baum fahren nachts. Ne? Und es liegen dann immer mehr um. Wir erleben das hier auch. Auf einmal gibt es einen Schlag, kein Wind, mitten im Sommer, dann kracht irgendwo ein Baum um.
Ja, oder ein Ast fällt runter.
Mindestens mal das. Ne? Also das ist schon nicht so ganz einfach, muss man sagen. Da ist also jede Anstrengung wichtig. Und man muss nur dann auch in diesen Fragen den Bürger mitnehmen. Das ist also ganz entscheidend. Ne?
Ja.
Und ich bin also auch nicht der Freund davon, von oben herab alles Mögliche anzuordnen, was man ja auch finanziell stemmen muss und was auch machbar sein muss.
Aber welche Botschaft möchten Sie denn gerne der jüngeren Generation mitgeben?
Wir haben ja nun bewusst auch viel mit jungen Leuten gemacht. Und ich muss sagen, es ist ein Segen, mit jungen Leuten zu arbeiten. Das gilt jetzt eingeschränkt für den Kindergarten, das gilt insbesondere dann mit den vielen Studenten, mit denen wir unterwegs waren, die auch einen anderen Blick noch haben, als wir alte Leute einen anderen Blick haben. Das ist immer befruchten mit jungen Leuten, das fängt beim Frühstück an, was wir dann draußen im Wald gemacht haben, wo wir unsere Wurstestulle ausgepackt haben, die anderen haben einen leckeren Salat gemacht. Und den Diskussionen, die man dann führt und die 1000 Hinweise, die man gibt für den Unterricht, nicht nur jetzt im biologischen Sinne, sondern auch im methodisch-didaktischen Sinne und im Disziplinsinne. Ja, wir sind jetzt von der alten Schule der Lehrerschaft und das wird verinnerlicht oder auch nicht verinnerlicht, also zumindest kriegen sie es mitgeteilt. Und man muss dann vielleicht auch, das muss jeder selber entscheiden, einen gewissen Verzicht üben. Ja, jeder muss sich überlegen, was muss ich nicht unbedingt tun. Muss in meinem Garten ein Roboter rumlaufen, der die Wiese kurz hält, oder kann ich da nicht mal die berühmte Ecke mal stehen lassen und abwarten, was da passiert, und mich freuen, dass da drei Heuschrecken rumspringen, ja, die dann gekommen sind, die können ja fliegen. Also da gibt es schon Dinge, aber das muss jeder selber entscheiden. Wir sind noch Selbstversorger, schaffen das noch, wir kaufen kein Obst, kein Salat, kein Gemüse, keine Eier, fliegen nicht, haben auch keine Kreuzfahrt gemacht, werden das auch nicht tun und bewegen uns eher im Nahbereich am liebsten rum in Rheinland-Pfalz. Das ist so das, was wir haben. Die eine Urlaubsreise nach Texel, die genehmigen wir uns. Und ansonsten versuchen wir dann schon vorbildhaft zu leben, wie es halt eben geht. Ja.
Verliebte Rheinland-Pfälzer, wie Sie es eben so schön gesagt haben. Lassen Sie mich eine Abschlussfrage stellen. Wenn Sie von wirklich ganz früh morgens bis spät abends unterwegs sind, und das sind Sie ja tatsächlich oft, wie entspannen Sie nach einem langen Tag?
Ja, vielleicht noch mal kurz sich irgendwo hinsetzen, irgendwas lesen oder einfach hier der Blick von der Terrasse.
Und dann tatsächlich auch wieder rausschauen.
Genau, wieder rausschauen. Und aber in Ruhe sich halt das Ganze angucken, jetzt nicht mit irgendeinem Ziel, das und das und das muss ich jetzt unbedingt sehen oder kartieren oder machen, sondern einfach alles auf sich einwirken lassen. Manchmal den schönen Wolken nachgucken, die es hier oft gibt, abends auch, die dann rot beleuchtet sind und der Himmel dann ein wunderbares Bild ergibt. Das ist dann auch schön und bringt einem auch wieder zurück.
Liebe Ursula und Manfred Braun, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken, für Ihre Zeit, für Ihr unermüdliches Engagement über die vielen Jahrzehnte hinweg für das Nassauer Land und darüber hinaus. Bitte bleiben Sie so rührig und aktiv. Ich glaube, das wünschen sich ziemlich viele Menschen im Nassauer Land. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Tja, Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht können Sie sich etwas aus diesem Gespräch mitnehmen und vielleicht finden Sie ja auch ein Ehrenamt für sich, indem Sie sich für die Natur einsetzen. Das lohnt sich immer, vor allem auch für Sie selbst. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.